Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Tag wünsche ich. In dieser Stunde geht es um die Veränderung unserer Arbeitswelt. Ich lasse schon mal zwei Stichworte. Einmal Frauen auf Vorstandsposten und natürlich Stichwort Digitalisierung. Bei meinem Gast, bei Petra von Strombeck, trifft beides zu. Sie ist Chefin von New Work SE. Das ist der Mutterkonzern des Online-Karrierennetzwerkes Xing. Schönen guten Tag, Frau von Strombeck.
Hallo, guten Morgen, Frau Heise. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Wir freuen uns auch. Von Berufswegen sind Sie, glaube ich, vermute ich mal, dauernd im Netz. Gibt es Stunden, wo Sie bewusst offline sind?
Oh, ganz klar. Ich versuche tatsächlich immer mal wieder offline zu sein. Ich bin zum Beispiel eine leidenschaftliche Gärtnerin und Köchin, lade sehr gerne Menschen ein, was natürlich im Moment nicht geht. Und das sind ja auf jeden Fall die Zeiten, bei denen ich versuche, nicht online zu sein und mein Handy außerhalb der Reichweite zu haben. Diese Zeiten gibt es bei mir, ganz klar.
Und fehlt Ihnen dann schon was? Also merken Sie, jetzt muss ich mal wieder gucken, ob irgendjemand sich bei mir gemeldet hat oder so?
Oh, na, ehrlich gesagt, das habe ich überhaupt nicht. Ich versuche tatsächlich immer im Hier und Jetzt zu sein und mich auf das zu konzentrieren, was ich gerade mache. Und dazu gehört, dass ich nicht dauernd auf mein Handy schiele.
Das klingt doch schon mal auf jeden Fall sehr selbstbestimmt, was dieses Handy angeht. Petra von Strombeck, unser Gast hier heute, ist Vorstandsvorsitzende von New Work SE. Um mal zu erklären, was New Work eigentlich macht, zitiere ich mal einen Satz von Ihrer Internetseite. Da steht: New Work SE hat im deutschsprachigen Raum das Vitamin B demokratisiert. Vitamin B, da klingeln bei mir gleich alle Glocken. Beziehungen spielen lassen. Damit musste man ja mal sehr, sehr vorsichtig sein mit diesem Ausdruck. Das klang fast so ein bisschen nach Hinterzimmer und an Bestimmungen vorbei. Warum können Sie damit werben?
Weil wir es eben demokratisiert haben, und zwar über unser Netzwerk Xing. Da geht es ja darum, dass jeder in der Lage ist, sich ein relevantes Netzwerk an Kontakten aufzubauen, relevante Kontakte für sich zu nutzen, um up-to-date zu bleiben, also immer alles Neue zu erfahren, um berufliche Kontakte sich zu sichern für nächste Karriereschritte oder auch einfach geschäftliche Aktivitäten. Und das haben wir sozusagen demokratisiert über unser Netzwerk Xing, das es seit Anfang der 2000er Jahre ja schon gibt. Und das war der erste Schritt damals, dass es eben genau aus den Hinterzimmern und den Vorstandsetagen raus in eine breitere Bewegung gebracht wurde. Damit habe ich ein sehr gutes Gewissen.
Früher hieß es ja Beziehungen pflegen und nutzen. Jetzt sagt man, glaube ich, Sie haben es jetzt auch schon gesagt, Netzwerken. Wo ist eigentlich der Unterschied oder gibt es gar keinen?
Ich glaube tatsächlich, es gibt keinen. Wir sind ein digitales Netzwerk. Aber was, glaube ich, den Unterschied macht, ist, dass früher natürlich Beziehungen immer zwingend physisch waren und man sich getroffen hat. Und heute gibt es auch ganz viele Tendenzen ja hinzu. Man schafft sich einfach Reichweite in Form von Kontakten, auch wenn man die Leute noch nie gesehen hat und ob man die dann nutzen kann oder nicht. Das steht man noch auf einem anderen Blatt Papier.
Und womit verdient dann Ihr Konzern sein Geld bei solchen Netzwerken?
Also wir haben zwei große Umsatzströme neben mehreren kleinen. Das eine ist, dass wir unseren Mitgliedern ein sogenanntes Premium-Membership anbieten. Da haben sie besondere Rechte dann in dem Netzwerk, können von unterschiedlichen Sachen profitieren, kriegen andere Insights und so weiter. Und das zweite ist, dass wir auch sehr eng mit HR-Abteilungen zusammenarbeiten.
Was ist denn HR? Müssen Sie mir jetzt nochmal helfen.
HR, entschuldigen Sie bitte meinen Fachjargon.
Kann man
da
nicht ablegen.
Englisch die Geschäftssprache ist, wahrscheinlich ist meine ganze Sprache durchsetzt von Anglizismen, das tut mir sehr leid. Wir reden über Personalabteilungen und Lösungen für Personalabteilungen bei uns auf dem Netzwerk, Zugang zu Talenten zu haben.
Um eine Kostengrößenordnung zu geben, findet man auf Ihren Seiten Einzelne, die Premium-Mitgliedschaft wählen, zahlen 10 Euro im Monat. Unternehmen, die so den ganzen Full-Service haben wollen, da wären es dann schon mehrere tausend Euro im Jahr. Also beide Seiten sind zugegen, die Arbeitgeberseite, die Personalabteilungsseite und eben natürlich auch die, ja, so wie ich vielleicht, Sie wollen mir helfen, einen Job zu finden, der zu mir passt. Was können Sie denn besser machen als eine Arbeitsagentur?
Na, ich glaube, der Mensch kann bei uns sehr selbstbestimmt vorangehen. Also Sie können sich beispielsweise ein Profil bei uns pflegen und Sie können uns mitteilen, ob Sie aktuell auf Jobsuche sind. Sie können dann Kriterien angeben. Wir spielen Ihnen dann aktuelle Jobangebote, sei es jetzt in Ihrer Region, in Ihrer Profession oder was auch immer zu. Wir können Ihnen zu diesen Firmen noch ganz wesentliche Elemente mitgeben, also wie zum Beispiel die Firmenkultur ist, wie auf unserer Arbeitgeberplattform Kununu dieser jeweilige Arbeitgeber bewertet wird und so weiter. Also wir können Ihnen ein ganzes Spektrum an Informationen mitgeben zu dem jeweiligen Job. Und Sie können natürlich auch selbst suchen und haben eine ganz große Bandbreite von Jobs, die sich bei uns auf der Plattform befinden. Denn wie Sie vorhin schon gesagt haben, es sind ja beide Seiten vertreten. Und genau aus dieser Beidseitigkeit entsteht ja die Magie dann letztendlich.
New Work trägt ja auch schon so eine Idee im Namen, also eine neue Arbeitswelt. Ich schließe jetzt mal daraus, besser menschlicher soll sie werden. Aber Sie kämpfen ja jetzt nicht direkt für Arbeitnehmerrechte wie eine Gewerkschaft.
Nein, wir sind nicht an vorderster Front, was Gewerkschaften angeht, aber wir sind an vorderster Front, was Transparenz und Behandlung der Mitarbeiter auf Augenhöhe angeht. Also wenn Sie so wollen, unser Credo intern ist ganz stark, wenn der Mensch ein glückliches Arbeitsleben hat und damit verbringt er einfach so viel Zeit, ist auch sein Gesamtleben glücklicher und aus diesem Thema resultieren dann, auch wenn die Mitarbeiter glücklich sind, sich aufgehoben fühlen, resultieren dann auch erfolgreichere Companies. Das ist das Credo, was sich bei uns durchträgt. Für dieses setzen wir uns ein.
Jetzt schließe ich mal daraus, dass für dieses Glücklichsein eben nicht der Arbeitnehmer nur zuständig ist oder die Arbeitnehmerin, sondern der Betrieb. Und da würde wahrscheinlich jeder Betrieb auch sagen, ja, na klar, wir legen großen Wert auf gutes Arbeitsklima. Jetzt erklären Sie mal, was macht gutes Arbeitsklima heute eigentlich tatsächlich aus? Ich meine, bei dem ganzen Konkurrenzdruck, dem Unternehmen ja sicherlich auch unterworfen sind, sparen müssen, wie viele Ressourcen hat da tatsächlich ein Unternehmen, in Arbeitsklima zu investieren?
Also ich glaube tatsächlich, dass Unternehmenskultur ist eine Einstellungssache auch des Top-Managements und man kann das schon sehr aktiv gestalten. Ich glaube heutzutage, und das hat sich durch Corona noch viel mehr, noch viel stärker implementiert überall, geht es eben bei Führung und Unternehmensführung nicht mehr um Kontrolle, sondern es geht tatsächlich um Inspiration. Man kann die Leute ja auch nicht kontrollieren, wenn sie im Homeoffice sitzen, sondern man muss ihnen ja Inspiration bieten, dass sie weiter voller Elan mitarbeiten und sie auf dieser Reise begleiten, wenn sie dann zu Hause in ihrem Wohnzimmer sitzen. Und so gesehen, bei uns steht an oberster Stelle tatsächlich gute Kommunikation und Transparenz in allen Belangen. Und wenn man grundsätzlich ein Menschenbild hat, bei dem man sagt, der Mitarbeiter ist auf Augenhöhe und ich gehe wertschätzend mit dem um und ich behandle ihn eben nicht als Ressource, sondern als Mensch, dann kommt man schon mal eine ganze Ecke weiter.
Wenn Sie sagen Transparenz, meinen Sie damit beispielsweise auch Lohntransparenz? Weil das ist ja wirklich ein heikles Thema gerade in Deutschland. Also weiß ich oder sollte ich dann wissen, was meine Chefin verdient? Wissen Ihre Mitarbeiter, was Sie verdienen beispielsweise?
Naja, bei einer börsennotierten AG wird das publiziert
sowieso
im Geschäftsbericht.
Ja, das stimmt.
So gesehen haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, das zu sehen. Das ist richtig. Aber wir haben tatsächlich auch eine Gehaltstransparenz intern, wo wir für die jeweiligen Stellen Gehaltsbänder kommunizieren und auch kleine Pünktchen eintragen, wo die Mitarbeiter sich befinden. Natürlich alles anonymisiert, sodass in einer Gehaltsverhandlung der Mitarbeiter auf Augenhöhe mit seinem Chef ist und ein ganz klares Gefühl dafür hat, wo er steht in Bezug auf den Rest. Und wir machen dann sehr klar, dass wir eben bei uns honorieren wollen, auf der einen Seite Leistung und auf der anderen Seite eben in Betracht ziehen wollen, wo der Mensch in seinem Gehaltsgefüge im Vergleich zur Referenzgruppe ist. Und durch diese Transparenz schaffen wir natürlich eine ganz andere Diskussion auf Augenhöhe zwischen Führungskräften und Mitarbeitern.
Und genau das versuchen Sie eben in dem Netzwerk, also an beide Seiten zu kommunizieren, dass das beispielsweise ein Asset ist, wenn man sich um Mitarbeiter bemüht, dass man eine solche Transparenz mit soll ich da Transparenz auch werben können tatsächlich? Ja?
Es gibt keinen grundsätzlichen Ansatz, was jedes Unternehmen nun genau machen sollte, um diesem New Work Credo zu entsprechen, wenn Sie so wollen. Das ist immer ein Prozess und man muss sich da ein Stück weit ranrobben und jede Unternehmung muss für sich den richtigen Weg finden.
Jetzt haben wir einiges über attraktives Arbeitsklima gehört. Wenn ein Unternehmen schreibt, wir streben 0% Frauen im Aufsichtsrat an, was sagt das eigentlich über Unternehmenskultur? Petra von Strombeck, bevor Sie in den Aufsichtsrat von New Work SE gegangen sind, waren die mit 0% Frauen im Aufsichtsrat zufrieden? Klang das für Ihre Ohren oder in Ihren Ohren nicht ziemlich abstoßend?
Ich glaube, es gibt tatsächlich sehr viele börsennotierte AGs, die sich ein Vorstandsziel oder eine Frauenquote im Vorstand von 0% als Ziel setzen, denn die wollen diese Ziele gerne am Ende erreichen. Das ist ja nun Vergangenheit und ich bin da, so gesehen, sehe ich das ganz optimistisch.
Ist das eigentlich eine gute Idee, sich so die Ziele so niedrig wie möglich zu setzen? Ich meine, unter 0% kann man ja nicht mehr gehen.
Na gut, wenn Sie garantieren wollen, dass Sie sie erreichen, dann ja. Und wenn Sie keinerlei Einschränkungen haben wollen, was dann tatsächlich die Besetzung mit Kandidaten angeht, dann setzt man sich Ziele eben genau so. Aber Sie sehen ja, dass die New Work SE über ihren Schatten gesprungen ist und ich jetzt Teil des Vorstands bin.
Vorstandsetagen sind in Deutschland ja nach wie vor eine Männerdomäne. Welche Stimmung begegnet Ihnen so?
Oh, jetzt aktuell bei mir im Vorstand eine sehr tolle. Wir sind ein super Team. Ich bin mit sehr offenen Armen hier empfangen worden.
Ich meinte jetzt auch so generell, also wenn Sie haben ja nicht nur mit Ihren eigenen Kollegen zu tun, sondern überhaupt so. Wie würden Sie das Klima einschätzen, wenn man sagt, also das ist eine Männerdomäne, fühlt man sich als Frau da tatsächlich? Und Sie haben ja, das ist ja nicht die erste Führungsetage, die Sie ausprobieren. Sie waren Leiterin, Geschäftsführerin, Vorständin bei Tchibo, bei Lotto24. Also welcher Stimmung sind Sie als Frau in Männerdomänen begegnet?
Also ja, Sie haben völlig recht. Ich bin eigentlich daran gewöhnt, mehr oder weniger die einzige Frau in Männerdomänen zu sein und das schon über Jahre. Aber ich habe das nicht als belastend empfunden, sondern streckenweise sogar als Vorteil. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Investorenkonferenz. Da fallen Sie als weibliche Chefin sowas von auf, dass jeder Sie am Ende kennt. Also es muss nicht negativ sein. Und ich glaube, das Umfeld in der jeweiligen Firma schafft man sich ja dann selbst im Miteinander mit seinen Kollegen in dieser Männerdomäne. Und das hat bei mir immer ausgezeichnet funktioniert. Und ich hatte ganz tolle Teams in quasi jedem Unternehmen bisher.
Welche Eigenschaften haben Sie mitgebracht? Was braucht Frau, um nach oben zu kommen?
Ich glaube, man braucht gewissermaßen ein gesundes Selbstvertrauen. Man muss sich ja solche Positionen auch zutrauen und gewisse Wagnisse eingehen. Man darf keine Angst vor Entscheidungen haben. Und in meinem Fall habe ich einfach eine totale Begeisterung für digitale Geschäftsmodelle und Neues, was mich dann immer wieder zu neuen Positionen gebracht hat.
Welche Eigenschaft haben Sie sich erworben im Laufe dieses Weges? Was würden Sie da sagen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ganz viele unterschiedliche Geschichten. Also ich glaube, man wächst ja mit seinen Anforderungen. Also ich glaube, ich habe immer mehr im Laufe meiner Karriere gelernt, mit Menschen umzugehen, auf Menschen zuzugehen und tatsächlich zu führen. Und darum geht es ja am Ende des Tages.
Ist das Führen schwer?
Nein, das ist was mich total begeistert. Ich liebe Menschen und gehe deswegen ins Büro, weil ich soziale Interaktionen habe und deswegen vermisse ich es auch so, wenn ich im Homeoffice sitze. Ich bin ein absoluter Menschenfreund, wenn Sie so wollen, und das zieht sich durch mein Leben und meine Karriere.
Bei der Karriere sind Sie da nie an so eine gläserne Decke, man spricht ja von einer gläsernen Decke für Frauen, sind Sie da nie dran gestoßen?
Also ich glaube, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Also man braucht dann im Zweifelsfall die Kontakte oder den Chef, der einem den Weg ebnet. Und so gesehen, ich persönlich hatte nicht das Gefühl einer gläsernen Decke, aber zum Beispiel im Rahmen meiner ersten Schwangerschaft musste ich schon auch mal bei einer Personalabteilung ein bisschen auf den Putz hauen und sagen, nein, ich komme tatsächlich in 4 Monaten wieder und ich will dann auch einen neuen Job haben, sonst hätten die mich irgendwo auf einem Abstellgleis geparkt. Also sowas kann dann schon mal passieren und dann muss man eben ein bisschen vehementer dagegen arbeiten.
Da muss man etwas vehementer dagegen arbeiten. Das haben Sie jetzt schön ausgedrückt. Sie hatten vorhin mal was gesagt, nämlich, dass Aufsichtsräte sich ja Ziele setzen sollten, die sie erreichen können und deswegen öfter mal 0% in Vorstandsetagen. Seit wenigen Wochen ist in Deutschland ja eine Frauenquote in Vorstandsetagen in Kraft. Was halten Sie von so einer Quote?
Oh, ich bin ehrlich gesagt ein totaler Befürworter von Quoten. Ich glaube nämlich, man braucht ein klares Ziel vor Augen, dann erreicht man das auch. Und leider passiert ohne Quoten zu wenig, wie die letzten Jahre gezeigt haben. So gesehen bin ich ein Befürworter.
Und eine Quotenfrau, dieses Schimpfwort, war nie ein Thema oder ist kein Thema?
Also ich fühle mich nicht als Quotenfrau und so gesehen bin ich da ganz locker.
Andere Frauen haben das Problem schon, dass sie sagen, sie befürchten, dann als Quotenfrau abgestempelt zu werden. Welches Argument sollten die dagegen nutzen?
Naja, also sie können punkten einfach mit ihrer Kompetenz und dann überzeugen durch die Sache. Das ist mal das eine. Und selbst wenn es eine Quotenfrau wäre, da bringe ich immer den netten Spruch, wenn es erstmal in Vorstands- und Aufsichtsratsetagen auch unfähige Frauen gibt, dann ist die Gleichheit ja erreicht. Denn es sind ja auch nicht alle Männer brillant, die da sitzen.
Was sagen Sie, wo wir gerade sagen, mit dem brillant oder eben nicht brillant, was sagen Sie einem jungen Mann, der sich jetzt auf seinem Weg nach oben durch eine Frauenquote beschnitten fühlt?
Also die Frauenquote dient ja erstmal dazu, dass die Frauen aufholen. Ich glaube deswegen nicht, dass Männer jetzt systematisch schlechtere Karrierepositionen haben. So gesehen, es wird ja lediglich die Chancengleichheit für die Frauen erhöht und ich sehe immer noch, dass die Männer ausreichend Chancen haben, eine tolle Karriere zu machen. Er soll sich einfach auf das konzentrieren, was er gut kann und seine Energie darauf lenken, dann wird man ihn sehen.
Also in Sachen Frauenquote, da haben Sie gesagt, sind Sie ein totaler Fan. Wie steht es bei Quote allgemein? In Berlin wird jetzt zum Beispiel für Berliner Behörden darüber nachgedacht, eine 35% Quote für Menschen mit Einwanderungsgeschichte einzuführen. Also es sind ja noch ganz andere, ganz viele Quoten quasi denkbar. Ist das ein notwendiger Weg?
Also ich bin grundsätzlich für Diversität und heterogene Teams. Ich glaube, Meinungsvielfalt und das Einbringen von unterschiedlichen Meinungen, Sichtweisen, Perspektiven, einfach vor dem Unterschied anderer Lebenshistorie und anderer Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, ist unglaublich wertvoll und bringt nicht nur Berliner Behörden, sondern auch Unternehmen voran. So gesehen, ja, ich wäre im Zweifelsfall auch für unterschiedliche weitere Quoten. Denn dann geht es schneller, wie gerade schon geschildert.
Mussten Sie als neue Frau auf Ihrem Weg Kinder und Karriere oft rechtfertigen?
Oh, rechtfertigen weiß ich gar
nicht. Also Karriere trotz Kinder, so muss man es dann sagen.
Genau. Also als meine Tochter geboren wurde, die ist jetzt knapp 18, habe ich tatsächlich meine Karriere in Frankreich fortgesetzt. Und ich glaube, das hat mir damals geholfen, denn in Frankreich ist es ja gang und gäbe, dass Frauen direkt wieder in den Job einsteigen und weiterarbeiten. Und da ist das gesellschaftlich akzeptiert, da schauen die anderen Frauen nicht kritisch und so weiter. Und ich habe die ersten 3 Jahre nach der Geburt meiner Tochter sozusagen in Frankreich gearbeitet. Und das hat auf jeden Fall geholfen, mein Selbstbewusstsein in dem Bereich zu stärken. Denn ich glaube, vor knapp 20 Jahren war der Gegenwind in Deutschland für Vollzeit arbeitende Mütter schon noch größer und der kam auch zum Teil von den anderen Frauen. Mal davon abgesehen, dass die Betreuungsmöglichkeiten gar nicht so waren, wie sie heute sind. Und Gott sei Dank hat sich das alles weiterentwickelt. So gesehen, kritische Blicke ja, sicher auch hin und wieder Rückfragen, aber ich war mir meiner selbst da immer sehr sicher, dass das mein Weg ist und habe den entsprechend gegangen.
Ach, dann wahrscheinlich auch mit diesem Rückenwind aus Frankreich, wie Sie es gesagt haben, so im Kreuz, ne? Also das hat sich schon auch ein bisschen bestärkt in Ihrem Weg, also zu sehen, woanders ist das gang und gäbe.
Genau, definitiv.
Gut, da muss natürlich jetzt vielleicht auch, das ist dann nicht nur an die Frau und an die Betreuungsmöglichkeiten gerichtet, sondern natürlich auch der Vater oder ihr Mann mitziehen. Musste der eine andere Rolle spielen als gewöhnlich in Familien, das so der Fall ist? Oder haben beide Karriere gemacht und sie es eben anders organisiert?
Also ich glaube tatsächlich, Familie ist immer ein Teamsport und wird im Team bestritten und wir hatten natürlich auch Hilfe dabei, aber mein Mann hat auch immer Vollzeit gearbeitet.
Dieses Thema Karriere und Kinder, das ist ja immer eins, was man bei Frauen anspricht. Ich habe gelesen, dass Sie sich da auch drüber ärgern, dass immer nur Frauen und vor allem Sie darauf angesprochen werden, wie man das unter einen Hut bringt. Fragen Sie?
Ja, natürlich. Haben Sie jemals in einem Interview einen Mann gehört, der gefragt wurde, wie er das handelt, Familie und Beruf? Also ich nicht.
Aber viel zu selten, genau. Fragen Sie junge Männer, ob sie Job und Karriere unter einen Hut bringen wollen?
Nein, aber das frage ich die Frauen auch nicht.
Ah, so machen Sie das. Weil ich habe mich nämlich gefragt, in dem Netzwerk, da geht es ja eben, wir haben gerade das Thema Arbeitsklima ja gehabt. Kinder und Karriere, da müssten doch die Unternehmen direkt was verändern, oder?
Oh, natürlich. Also wir bieten zum Beispiel als Unternehmen natürlich sehr flexible Teilzeitregelungen.
Bei uns für Männer und Frauen.
Für Männer und Frauen, genau. Und wir bieten auch natürlich Elternzeitmodelle für Männer und Frauen. Und die werden ehrlich gesagt auch von den Männern sehr stark in Anspruch genommen. Wir versuchen tatsächlich, unsere Mitarbeiter zu begleiten, auch durch ihre Kinderjahre, wenn sie sich denn für eine Familie entscheiden, und da alles möglich zu machen. Und das ist natürlich, wenn Sie auf einen Arbeitsmarkt gucken, wo das nicht gang und gäbe ist bei jeder Firma, auch ein wirklicher Vorteil. Also dieser positive Umgang mit Familie und die Flexibilität, die dazugehört. Und ich kann Ihnen sagen, dass natürlich in Corona-Zeiten, wenn die Leute zu Hause sitzen mit ihren Kindern, noch mal komplexer ist, das alles in den Griff zu kriegen. Das ist natürlich ein Vorteil, den wir als Arbeitgeber bieten und den unsere Eltern hier sehr schätzen.
Wird das im Netzwerk eigentlich inzwischen auch ganz anders diskutiert? Also weil Netzwerke, da tummeln sich ja nun auch sehr viele jüngere Menschen. Wird das unter jüngeren Menschen, unter jungen Männern, unter jungen Frauen anders diskutiert, dass Kinder und Karriere, dass dieses Thema jetzt nicht ein rein weibliches ist, sondern inzwischen eben auch ein männliches?
Also, ich bin sicher, dass es sich immer weiter durchsetzen wird. Wenn ich jetzt drauf gucke, wie sind heute die Elternzeiten gelagert, ist es dennoch häufig so, dass die Frau aussteigt und dann in Teilzeit wiederkommt. Das scheint mir doch immer noch das eher klassische Modell zu sein. Aber wir sehen, dass die Eltern sich schon vermehrt die Aufgaben teilen und das ist der richtige Weg in die richtige Richtung.
Jetzt gucken wir mal in Ihrem Leben ganz weit nach hinten. Sie sind 1969 im Schwarzwald geboren. Welches Rollenmodell spielt in Ihrer Familie eine Rolle?
Also meine Mutter hat tatsächlich auch immer gearbeitet, war Lehrerin und zig Jahre im Schuldienst bis zu ihrer Pensionierung und war tatsächlich immer sehr aktiv und arbeitend. Und mein Vater war selbstständiger Statiker. So gesehen bin ich in einem arbeitenden Elternhaus aufgewachsen.
Hat sie das geprägt?
Und das hat mich sicher auch geprägt.
Ja. Also auch eine Selbstständigkeit, eine eigene, höre ich da so ein bisschen raus, war wichtig.
Ja, genau.
Wie würden Sie sagen, sonst so Ihre Kindheit, was hat Ihre Kindheit ausgemacht?
Oh, sicher ein sehr behütetes Umfeld. Ich meine, Schwarzwald spricht für sich. Da ist sehr viel Natur und sonst nicht viel. So gesehen hat meine Kindheit ausgezeichnet, dass ich zumindest ab Teenagerzeiten immer dringend da weg wollte und in die große, weite Welt.
Also ich dachte, jetzt kommt hier das Loblied auf die Natur und aufs
Hüttenbauen. Ich bin definitiv naturverbunden und liebe auch Gärtnern, wie ich ja eingangs schon sagte. Aber es durfte doch ein bisschen mehr Großstadt und große, weite Welt sein.
Wo hat es Sie dann hingetrieben?
Oh, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich wollte dann BWL studieren und habe festgestellt, dass BWL damals über diese zentrale Vergabestelle vergeben wurde und die wollten mich nach Bamberg schicken. Nach kurzem Blick auf die Karte habe ich festgestellt, Bamberg ist auch so ein kleines Kaff und habe mich dann überall beworben, wo man sonst sich noch bewerben konnte und bin dann letztendlich für mein Vorstudium in Augsburg gelandet. Immerhin 250.000 Einwohner und vor den Toren von München, das war so das Beste, was ich damals schaffen konnte sozusagen, bin dann aber nach meinem Vordiplom tatsächlich in ein internationales Studium abgebogen in Paris, Oxford und Berlin und das war dann eher das, was mir gefallen hat.
Und sind Sie noch häufiger mal im Schwarzwald, wenn Sie dann wieder andere Luft schnuppern wollen? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, oh nee, das kriege ich sofort
irgendwie. Naja, meine ganze Familie ist noch dort. So gesehen bin ich de facto häufiger da, wenn jetzt auch in Corona-Zeiten viel seltener, als ich es gerne wäre. Aber natürlich bin ich sehr gerne da. Und beneide die gerade um den Winter, den die haben mit dem ganzen Schnee.
Ja, das stimmt. Das ist dann die andere Seite der Medaille.
Genau.
Ne? Sie haben gesagt, BWL haben Sie studiert. Was wollten Sie werden? Was schwebte Ihnen vor? Welcher Berufswunsch trieb Sie an?
Oh, lustigerweise war ich da gar nicht so sehr festgelegt. Ich wollte eigentlich in meiner gesamten Teenagerzeit immer erst mal Ärztin werden, habe dann sogar den Medizinertest gemacht und mich durch ein kleines Latinum gequält, was damals noch Pflicht war und habe dann erst ganz kurzfristig und opportunistisch entschieden, nee, ich mache doch BWL, weil da hat man einfach mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, ich war immer so eher in der Richtung Marketing und Kommunikation eingestellt.
Sie sind dann,
aber so einen ganz konkreten Berufswunsch hatte ich gar nicht.
Sie sind dann im Laufe des Weges unter anderem auch bei Lotto 24, also beim Lottospielen gelandet. Haben Sie selber mal Lotto
genau.
gespielt?
Oh ja, natürlich. Also die ganze Zeit, die ich da gearbeitet habe, auf jeden Fall. Man muss sein Produkt ja auch ausprobieren.
Keine Vorbehalte, Glücksspiel zu fördern?
Ehrlich gesagt, Lotto ist ein tolles Produkt, weil es macht nicht süchtig, sondern man verkauft den Leuten einen Traum von einem besseren Leben, den sie mit kleinem Einsatz haben können. Und da kann jeder dran teilnehmen. Für mich ist Lotto ein tolles Produkt.
Ich glaube, das mit der Werbung, das haben Sie doch sehr verinnerlicht, oder? Werbung machen für die Produkte, die man irgendwie so um sich rumscharrt. Gewonnen haben Sie auch mal beim Lottospielen?
Oh ja, allerdings immer nur Kleinstbeträge. Was Größeres leider nie.
Petra,
das habe ich dann unseren Kunden überlassen.
Freimütig den Kunden überlassen. Petra von genau. Strombeck hat ihren neuen Posten mitten im Lockdown angetreten, Frau von Strombeck. Was bedeutet das eigentlich? Sie kennen immer noch niemanden von Angesicht zu Angesicht?
Oh, ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich meinen Vorstandsposten schon am 2.1. letzten Jahres angetreten habe. So gesehen hatte ich ein paar Monate oder sagen wir mal ein paar Wochen Zeit, tatsächlich die Teams kennenzulernen, einmal in alle Büros zu fahren, in allen Ländern, in denen wir präsent sind.
Also die Runde haben Sie gerade noch geschafft.
Die Runde habe ich gerade noch geschafft, aber ich habe dann tatsächlich meine Vorstandsvorsitzenden-Tätigkeit aus dem Lockdown, aus dem Homeoffice übernommen. Und das hatte ich mir natürlich ursprünglich auch anders vorgestellt.
Mhm. Unternehmenskultur und Distanz, die wir ja jetzt brauchen. Das eigene Netzwerk empfiehlt Campfire. Ich glaube, Sie haben es vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Was ist denn das?
Ja, ein Campfire ist unser virtuelles Lagerfeuer, wenn Sie so wollen, wo wir einmal in der Woche alle unsere Teams und Mitarbeiter mit einem kleinen Filmchen beglücken, wo wir im Interviewformat ganz kurz einen Auftakt geben, was ist die Woche passiert, was steht an. Es gibt kleine Filmchen aus unterschiedlichen Bereichen, also es wird über ein neues Produkt berichtet oder über einen Erfolg hier, da und dort oder es wird auch mal ein Song eingespielt von unseren spanischen Kollegen, die übrigens alle sehr gut singen können. Und also es gibt unterschiedlichste Formate und die ganze Gruppe New Work trägt dazu bei, sodass das tatsächlich sehr unterhaltsam ist und man einmal in der Woche das Gefühl hat, okay, hier gehöre ich dazu und hier ist mein Update.
Wie ehrlich sind tatsächlich alle Leute so in solch Distanzformaten? Also wie nah kann man sich da wirklich kommen? Was denken Sie?
Oh, ehrlich gesagt, ich glaube, es liegt genau die Kunst darin, in der Führung eine gewisse Nähe aufzubauen zu den Mitarbeitern, um das, was einem fehlt an physischer Interaktion und was man alles sonst wahrnehmen würde in einem Gespräch. Also wenn ich normalerweise in einem Meeting jemand gegenüber sitze, dann sehe ich ja, ist der ausgeschlafen, ist der fit, hat einen hohen Energielevel, wie geht's dem? Wenn ich den nur auf einem kleinen Ausschnitt im Bildschirm sehe, dann muss ich eben die entsprechenden Fragen stellen, um den erstmal abzuholen und zu gucken, von wo starten wir eigentlich jetzt gerade diesen Termin, wie geht's dem? Hat er vielleicht gerade Probleme mit seinen Kindern, dem ganzen Setup, fällt ihm die Decke auf den Kopf oder wie auch immer? Und ich glaube, es geht jetzt darum, genauer hinzugucken und genau diese Nähe zu schaffen, eben über andere Instrumente, denn in physischen Meetings ist die einem einfach so gegeben.
Und wie machen Sie das? Ich meine, Sie haben ja auch nur die Kacheln zur Verfügung, auf die Sie gucken.
Also das stimmt, aber zumindest wenn ich 1:1 Termine habe, versuche ich schon mit den Leuten auch die ersten paar Minuten zumindest mal so eine Art Aufwärmung zu machen, um zu gucken, wo stehen die gerade, wie geht's denen, wie ist die private Situation, einfach um so ein bisschen anzudocken und eine gewisse Nähe herzustellen. Und das berichte ich dann natürlich auch von mir.
Wir haben jetzt gerade ja eine heftige Diskussion über Homeoffice gehabt wegen der derzeitigen Corona-Situation. Wäre es fast zu einer Vorschrift geworden, fast, war aber wieder nicht durchsetzbar, ist ein Recht auf Homeoffice jetzt also tatsächlich geworden. Was denken Sie dazu?
Also ich glaube, dass die Flexibilisierung der Arbeit, die wir in den letzten Monaten erlebt haben durch Corona, tatsächlich was ganz Großartiges ist. Also wir haben uns ja in Lichtjahren in ein neues Jahrzehnt katapultiert sozusagen und das hätte ansonsten ewig gedauert, diese Flexibilisierung so zu erleben. So gesehen finde ich das erstmal was ganz Positives an der Krise. Und ich glaube auch, dass die Arbeitnehmer sich das nicht mehr nehmen lassen werden und diese Flexibilität einfordern werden. Ich finde es schade, dass scheinbar noch nicht alle Unternehmen da tatsächlich angekommen sind. Wir für uns können sagen, also ich sitze gerade in einem komplett leeren Büro und ich bin eigentlich nur hier, weil ich den sicherstellen wollte, dass der Ton heute gut funktioniert. So gesehen, wir sind da total vorbildlich und ich glaube, dass die Unternehmen morgen sich überlegen müssen, wie wollen Sie eigentlich wirklich attraktiv sein für Ihre Mitarbeiter? Denn Talente sind rar. Es wird immer weniger davon geben. Die wirklich gesuchten Leute werden im Zweifelsfall dann eben auch nur noch bei Firmen arbeiten, die ihnen so eine flexible Kultur ermöglichen. Und demzufolge wird das wahrscheinlich irgendwann ein Wettbewerbsvorteil sein und hoffentlich keiner Vorschrift bedürfen. Denn die Leute werden feststellen oder die Unternehmer werden feststellen, dass sie die wirklich guten Talente nicht mehr kriegen, wenn sie die zwingen, 24/7 im Büro zu sitzen.
Eine Voraussetzung wäre natürlich die technische Ausstattung und auch die Ausstattung mit schnellem und stabilem Internet überall. Da sind wir natürlich auch noch ein bisschen weiter weg von. Auf der anderen Seite, haben Sie trotzdem noch Verständnis für Chefs, Chefinnen vielleicht älterer Schule, schätze ich jetzt mal, vielleicht stimmt das aber auch gar nicht, die Angst vor Kontrollverlust haben, die eben doch denken, dass wirklich intensiver Arbeiten, das findet vor Ort, das findet im Büro statt und nicht zu Hause am vielleicht nicht wirklich ausgestatteten Küchentisch, also nicht für ein Büro ausgestatteten Küchentisch.
Ich glaube, die Küchentische und vor allem die Küchenstühle sind das Manko. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Serie von Rückenschmerzen mit sich bringen, diese ganze Corona-Krise.
Ja, tatsächlich. Ich habe auch tatsächlich schon Leute gehört, die gesagt haben, arbeitsschutzrechtlich ist das ja eigentlich alles gar nicht erlaubt.
Das ist tatsächlich schwierig und die Arbeitsbedingungen sind zu Hause nun mal nicht optimal, aber wir sollten die Wahl lassen den Leuten, wo sie gerne arbeiten wollen. Und das ist auch mein Blick auf die Zukunft, dass wir so flexibel wie möglich die Leute ihren Job erledigen lassen müssen. Und aus meiner Sicht, ich habe totales Verständnis für Chefs, die sagen, ich brauche meine Mitarbeiter um mich und ich hätte das gerne so, aber dagegen stehen eben auch Mitarbeiter, die das vielleicht nicht zwingend so sehen und dann ist ein Umdenken gefordert. ich glaube, langfristig wird es schon so sein, dass wir in einem Mixed-Modell sind. Ich bin auch ein Befürworter von Büros, denn ich glaube, wir brauchen gemeinsame Begegnungen, gemeinsame Erlebnisse. Der kleine Tratsch in der Küche, ein Anstoßen auf einen Erfolg XY, das sind alles Themen, die Unternehmenskultur prägen und die brauchen wir auch morgen. Wir müssen nur lernen, damit umzugehen, dass eben immer ein Teil der Mitarbeiter nicht mehr da sein wird. Und das ist genau die Herausforderung für Unternehmenskultur von morgen. Wie können wir die Büros so attraktiv machen, dass die Leute gerne kommen und für sich einen Mehrwert empfinden?
Und wenn Sie sich jetzt nochmal, ich meine, Sie sind heute im Büro, aber nachher dann wieder zu Hause im Homeoffice, zusammen
Korrekt.
Mit auf jeden Fall einer Tochter, die im Homeschooling ist, passt das gut bei Ihnen?
Ich habe auch noch einen Sohn, aber meine Kinder sind natürlich jetzt mit knapp 18 und knapp 14 schon so groß, dass das Homeschooling sehr selbstständig funktioniert. Und fairerweise haben die auch schon mal für mich Mittagessen gekocht. Also das funktioniert prima und in der Größe ist das kein Problem. Ich habe da tatsächlich den größten Respekt vor Eltern mit sehr kleinen Kindern, die jetzt nicht in die Kitas können und die versuchen parallel zu arbeiten. Das ist echt hardcore.
Petra von Strombeck hier, die letzten Minuten, die können Sie, Frau von Strombeck, vielleicht nochmal nutzen oder wir alle nutzen, genau zuzuhören. Was geben Sie jungen Frauen mit auf Ihrem Berufsweg heute?
Was gebe ich jungen Frauen mit auf Ihren Berufsweg? Ich würde Ihnen mitgeben, sich tatsächlich, wenn Sie sich für eine Familie entscheiden, sich für einen Teamansatz zu entscheiden und mit Ihrem Mann die Diskussion zu führen, wer bleibt wann zu Hause und wer arbeitet zu wie viel Prozent. Ich finde, es gibt noch viel zu wenig Modelle, wo beide, beispielsweise beide 75% arbeiten, statt einer 100 und einer 50. Ich würde Ihnen außerdem mitgeben, denn das ist was, was ich an jungen Frauen häufig erlebe, habt Selbstvertrauen, auch mal in große Schuhe zu treten und die nächste Position anzustreben. Traut euch es zu und macht euch auch bemerkbar, wenn ihr das für euch anstrebt. Und sucht euch Mentoren und Role Models, die euch helfen, wenn ihr mal feststeckt.
Welches Role Model, welches Vorbild hatten Sie?
Oh, wahrscheinlich meine eigene Mutter. Meine Mutter ist gesegnet mit einer dermaßen positiven Lebensanschauung. Das Glas ist immer halb voll und ich glaube, das hat mich durch mein ganzes Leben getragen.
Und wenn man das dann beherzigt, dann landet man vielleicht, wie Petra von Strombeck, auf einem Vorstandsposten, in diesem Fall von New Work. Frau von Strombeck, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.